Mittlerweile habt ihr einen Umsatz in 2025 pro Lacke so ungefähr?
Der lag jetzt in der Unternehmensgruppe ganz knapp unter 100 Millionen.
Unglaublich, ja, also muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Damals dachten wir, wir haben einen guten Auftritt gemacht, aber heute weiß ich, dass die wahrscheinlich danach direkt in den ersten 10 Minuten, als sie mit uns im Raum saßen, mental abgesagt haben. Ich habe keine Lust, mich in Umfeldern zu umgeben, die permanent nur negativ sind.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Top-Arbeitgeber-Podcasts Personal und Führung im Fokus. Mein Name ist Randolph Moreno Sommer und ich habe heute zu Gast einer unserer Kunden, einen richtigen High-Performer und mittlerweile auch ein guter Freund, und zwar Robert Schäfer. Moin, Robert.
Hallo, Randolph. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute hier bist und einfach ein paar Themen mit uns teilst. Wir haben uns ja schon zigmal unterhalten über diverse Themen von Adam und Eva bis zum Marketing, über Businessentwicklung, und ihr seid ja auch mittlerweile schon weichen Kunde bei uns und ich finde, ihr seid ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Also stell doch einmal ganz kurz vor, dein aktuelles Setup. Ich würde dann mit dir gerne ein bisschen durch die Historie durchgehen und unsere Zuschauer einfach mal so ein bisschen hören lassen oder so, was das alles in der Unternehmerwelt so gibt, weil da hast du mir einige Sachen erzählt, kann ich doch auch noch nicht.
Sehr gerne. Ja, dann fange ich einfach mal bei mir an. Ich bin Robert Schäfer, 31 Jahre alt, glücklich verheiratet, seit anderthalb Jahren auch Vater von dem kleinen Remi. Wir sind hier sehr tief verankert in Hamburg, haben hier mittlerweile zwei Unternehmen seit mittlerweile 9,5 Jahren, also wir sind jetzt im 10. Jahr. Wir haben ursprünglich gestartet mit der Leichter als du denkst GmbH, was ein Coaching-Unternehmen ist, wo wir unseren Kundinnen zeigen, wie sie nachhaltig ihre Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten umstellen können. Ganz fernab von Diäten oder irgendwelchen Esszwängen. Und daraus ist eine sehr, sehr enge Community entstanden. Und in dieser Community war auch das Thema Nahrungsergänzung, funktionale Lebensmittel immer wieder ein Thema. Sind Proteinshakes sinnvoll? Vitamin D, ja, nein. Omega 3, Mythos oder Hype?
Fragen, mit denen sich ja quasi irgendwie jeder beschäftigt da draußen. Ne?
Logischerweise auch wirklich sehr komplexe Fragestellungen. Und ich persönlich, aber auch meine Gründungspartner waren immer sehr, sehr pro Nahrungsergänzung. Ich habe, glaube ich, Nahrungsergänzung das erste Mal schon mit 15 ausprobiert, wenn man anfängt, Kraftsport zu machen und guckt, okay, was kann man da noch so unterstützend tun oder was ist auch einfach für den Organismus sinnvoll. Und dann haben wir relativ schnell entschieden, wir machen jetzt nicht klassische Affiliate-Deals in so einer Community, sondern wir nehmen die ersten Cashflows aus dem Coaching-Business und reinvestieren die in eine neue Firma. Und daraus ist die Vita Moment entstanden, eine sogenannte D2C-Brand, Direct-to-Consumer, für Nahrungsergänzung und funktionale Lebensmittel, wo wir unseren Kundinnen zeigen, die nachhaltig Nährstoffdefizite erkennen und dann auch präventiv ausgleichen können. Mhm. Und ja, das machen wir jetzt mit großer Freude seit, wie gesagt, jetzt fast 9 Jahren und freuen uns, dass wir uns dann auch irgendwann kennengelernt haben und ihr ganz maßgeblich auch das Wachstum mit unterstützen konntet mit euren Impulsen.
Und zwar nicht nur große Freude, das muss man an dieser Stelle einfach mal wissen. Ihr habt auch wahnsinnig großen Erfolg. Also auch wir haben ja die Wachstumsschritte in den letzten Jahren ja auch begleitet. Ihr seid da wirklich nach vorne marschiert. Mittlerweile habt ihr einen Umsatz von 2025, wo lag der so ungefähr?
Der lag jetzt in der Unternehmensgruppe ganz knapp unter 100 Millionen.
So, das ist unglaublich. Also muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja auch nicht von ungefähr gekommen. Deshalb würde ich mal einfach so zurückspringen, so an den Beginn deiner unternehmerischen Tätigkeit. Wann fing das denn so an? Du hast gerade gesagt, mit 15 hast du dich schon mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Mhm. Wahrscheinlich noch nicht unternehmerisch, sondern eher privat. Aber wann ging das denn so los bei dir eigentlich?
Das ging einerseits vielleicht eher ein bisschen später los als bei manchen, aber andererseits dann auch relativ plötzlich. Ich habe ganz normal Abitur gemacht. Glücklicherweise bin ich in die Jahrgänge gefallen, wo man mit 12 Jahren Abi machen konnte, weil ich nicht gerne zur Schule gegangen bin. Und ich sonst in der echt wirklich langweilig.
Das ist auch ein Grund gesehen.
Ich bin irgendwie immer eingeschlafen und da drin im Unterricht. Und dann habe ich ein duales Studium gemacht. Das wurde damals bei uns in der Schule auch immer relativ präsent vermarktet. Und dann dachte ich, so eine coole Sache, Ausbildung und Studium. Meine Schwester hat selber eine Ausbildung gemacht bei einer lokalen Sparkasse und die ist so 2,5 Jahre älter. Das heißt, sie hat ein relativ enges Verhältnis und auch mal mitbekommen, dass sie das total cool fand und hatte direkt praxisrelevante Impulse. Und dachte ich, dann mache ich das auch. Und dann mich bei verschiedensten Unternehmen beworben und dann war da auch ein Unternehmen dabei, wo ich direkt einen Platz bekommen hatte. Ich war da relativ offen, was die Branche angeht. Ich dachte einfach irgendwo mal starte und bin dann in der Finanzbranche gelandet. Und damals, als so dieser Bewerbungsphase war, oder vielleicht auch kurz danach, kurz bevor es anfing, fing so, glaube ich, die Vermarktung von Wolf of Wall Street an, von dem Kinofilm.
Oh ja.
Und dann dachte ich, ja, das klingt ja interessant, ja, dann müsste das da
was. Das ist der Standard.
Da muss das da bestimmt genauso sein. Und dann hatte ich, als das duale Studium anfing, dann fängt man erstmal an mit so einem praktischen Blog, erstmal wirklich einen richtig harten Reality-Check, weil ich dann in so einer Großabteilung für Sachbearbeitung gelandet bin. Und das war halt wirklich... Es war 2013, damals noch eine Zeit, wo Digitalisierung gar nicht so ein großes Thema war. Ich weiß, ich war da mit einem, ich glaube, es war eine Art ERP-System beschäftigt, was noch nicht mal eine Maus kannte. Das kannte wirklich nur...
So Command-Befehle in so einem...
Ja, genau. Also DOS, so, das so wirklich vom Interface, was so nach 1980 aussieht. Und dann auch die Klassiker, irgendwie wochenlang irgendwelche Akten umgeheftet, was ich auch damals nicht schlimm fand. Aber ich habe so ein bisschen dann nach einem Jahr gemerkt, ich habe da keinen wirklichen Entwicklungspfad und ich fand dann damals das ganze Thema Vertrieb sehr spannend und hatte auch Gespräche mit den Personen, die mich da begleitet haben während der Ausbildung und da habe ich dann relativ schnell das Feedback bekommen, dass sie auch das Potenzial bei mir sehen, in Vertrieb zu gehen, aber das wahrscheinlich erst was wird, wenn man so das 30. Lebensjahr...
Aber in derselben Company ist
man. In derselben Company, ja. Und dann habe ich hochgerechnet, okay, ich bin jetzt 80, jetzt muss ich 12 Jahre irgendwie hier... Akten sortieren. Es wurde dann am Ende auch interessanter, muss man fairerweise sagen. Aber ich habe das nicht gesehen, dass ich irgendwie jetzt 12 Jahre brauche, um dann mal in Kundengespräche zu kommen und dann auch mal irgendwann Ergebnis- oder Umsatzverantwortung zu übernehmen. Und dann habe ich in der Uni, dann hatten wir sozusagen immer die Uni, die Uni-Phasen, hatten wir immer so Gastvorträge, was dann auch teilweise lokale Unternehmer waren. Und ein Vortrag ist mir hängen geblieben, das war von einem ehemaligen Mitarbeiter von Rocket Internet. Das war damals,
die Zalando.
Genau, das war damals, wieder, ne? Ist immer noch ein großes Thema, aber war damals noch ein deutlich präsenteres Thema. Und da bin ich das erste Mal so wirklich mit Unternehmertum in Kontakt gekommen, mit der Idee, hey, du kannst ja auch dein eigenes Unternehmen gründen. Das klingt ein bisschen blöd, aber das war mir vorher als Option irgendwie gar nicht so präsent. Und das hat mich damals so gecatcht, dieser Vortrag, dass ich mich dann echt so gefragt habe, okay, hey, das ist ja voll die coole Perspektive.
Hattest du dann schon so eine direkte Idee oder war das erstmal so, wow, das geht überhaupt?
Die Idee, die ich natürlich dann mitbekommen habe, war das Narrativ damals von Rocket Internet. Du guckst nach Geschäftsmodellen, die in anderen Märkten gut funktionieren und machst sie einfach in deinem Heimatmarkt nach. Und das war dann so die Idee, die abstrakte Idee, die ich mitbekommen
habe. Weil die haben das ja wie Copycats noch und nöcher die ganze Zeit gemacht und...
Genau,
also ohne das schlecht zu reden.
Ich meine, gibt es, glaube ich, verschiedene Sichtweisen, aber war erstmal so die Idee, da ist ja auch nichts, aus meiner Sicht nichts Verwerfliches dran, wenn du, sage ich mal, generische Businessmodelle nimmst und die halt einfach in einem ganz anderen Markt anwendest.
Weil es eher smart, ja.
Genau, richtig. Also wir tauschen uns ja auch aus und gucken, was der Aspekt in deinem Geschäftsmodell, was wir adaptieren können, du vielleicht auch von uns. Und das war erstmal so der Kerngedanken, den ich da mitgenommen habe. Und dann hatte ich damals einen befreundeten Studienkollegen, der hatte schon erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt. Der hat nämlich in Kanada damals ein Auslandsjahr gemacht und hatte so, das waren damals so besondere Wasserfilterflaschen, kennengelernt und hatte dann den Gründer in Kanada kennengelernt und hat dann immer die Flaschen schon importiert und hat so ein bisschen Trading gemacht. Das heißt, er wusste schon mal, okay, GmbH gründen ist eine Thematik, du musst ein bisschen... steuerliche Geschichten im Blick behalten. Dann haben wir uns ausgetauscht und dachten, okay, das Geschäft mit den Flaschen ist jetzt nicht so skalierfähig, lass uns mal lieber was Größeres suchen. Und da kam dann die erste Idee zustande. Das war damals eine App, die wir aufgebaut haben, wo wir Fitness- und Wellness-Angebote konsolidiert haben, wo du dann in dem Pay-as-you-go-Stil, also mit Tages-, Wochen-, Monatstickets, dein Fitnessstudio, dein Wellnessstudio oder auch vielleicht dein Pilatesstudio besuchen konntest. Damals war der Markt noch deutlich fragmentiert. Es gab ein paar große Ketten, sehr, sehr viele Einzelgyms und gerade wenn du viel unterwegs warst oder auch unterschiedlichste Angebote in der Stadt nutzen kannst, gab es dort keine Angebote.
Okay.
Heute ganz anderes Thema. Ich meine, kennt ihr bei euren Benefit-Systemen auch, es gibt Wellpass, es gibt Sports und
Hansefit.
Richtig, genau. Ja. Und wir waren da, sage ich mal, 2014, wo das losging, nicht die ersten, aber mit einer der ersten Unternehmen, die an so einer Struktur gearbeitet haben. Und ja, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel unternehmerisch schon gelernt, auch wenn es dann für uns unterm Strich nicht erfolgreich war. Wir haben glücklicherweise von einem befreundeten Business Angel ein kleines Funding bekommen, konnten dann deutschlandweit das Netzwerk aufbauen mit knapp 500 Partnern, also mit Fitness- und Wellnessstudios, die an unsere Plattform angebunden waren.
Und wie groß war denn der zu der Zeit? Also
tatsächlich ist das im Startup-Jargon ist das immer die sogenannte Pre-Revenue-Phase. Also du baust das Modell auf. Wir hatten auch schon erste Umsätze. Wir hatten auch damals eine ganz gute PR-Coverage mit irgendwie hier lokal Hamburger Abendblatt oder Welt, die berichtet hatten. Und hatten auch so eine kleine Miniserie damals bei TAF und bei RTL in die
also
bei Punkt 12. Das ist aber ehrlicherweise alles so ein bisschen ins Nevada geschossen, dieser Traffic, weil wir immer die App nicht richtig von den Servern hochskalieren konnten und zwar immer die App Download immer offline und ja.
Ja, ich wollte schon sagen, ich fand früher so zu dieser Zeit so eine App rausbringen, das war ja voll heftig, ja, also wenn man dann eine App hatte, das war eigentlich so the way to go, eine eigene App zu haben.
Also war,
wie groß wart ihr denn vom Team? Wer das?
Wir waren vom Team, wir hatten glücklicherweise über eine Facebook-Gruppe zwei Entwickler gefunden und einen Webdesigner. Das war ein Dreiergespann, die waren schon sehr, sehr gut befreundet und die waren gerade so in dem Modus, dass sie von ihrem Angestelltenjob in einer Agentur sich gründen wollten. Und die haben uns dann am Anfang unterstützt, so die erste App zu bauen. Und dann haben wir, wie gesagt, das kleine Angel-Funding bekommen und dann haben wir mehr oder weniger Friends and Family angestellt bei uns als Praktikant, also ganz, ganz viele aus unserem Studium oder auch ehemalige Schulfreunde, die dann mit uns die ganzen Gyms akquiriert haben. Damals ging das auch nicht, dass man einfach anruft und einen Call ausmacht, da hatte wirklich keiner Bock drauf 2014, 2015. Du musstest wirklich vor Ort sein und sagen, hey, Moinsen, das ist die Idee, das sind deine Benefits, willst du mitmachen? Und dann hat das mehr oder weniger gut funktioniert. Aber aus heutigen Gesichtspunkten, Kontext von einem effektiven Vertrieb, war das ganz, ganz weit weg. Also da würden wir hier gefühlt aus dem Fenster springen, wenn wir das wieder so machen müssten. Naja, long story short, wir haben dann damals natürlich von Rocket Internet sehr, sehr stark diesen klassischen Startup-Weg im Hinterkopf gehabt. Wir machen jetzt ein Angel-Funding und dann machen wir Series A, Series B, also diesen Venture-Capital-Pfad. Und dann hatten wir, als wir dieses Netzwerk aufgebaut haben, auch sehr viele Gespräche mit Venture-Capital-Fonds. Und die sind retrospektiv alle kläglich gescheitert. Also wir damals dachten wir haben einen guten Auftritt gemacht, aber heute weiß ich, dass die wahrscheinlich danach direkt in den ersten 10 Minuten, als sie mit uns im Raum saßen, mental abgesagt haben, weil wir die ganzen Basics nicht auf dem Kopf hatten. Also im Kopf hatten, was sind Unit Economics, was sind Customer Acquisition Costs. Wir waren halt einfach so wirklich echt nicht gut informierte BWL-Studenten im zweiten und dritten Semester, die diese Themen vielleicht mal gehört haben, aber nicht wussten, welche Relevanz sie hatten. Und dann glücklicherweise aus heutiger Sicht auch kein Funding bekommen, also dass wir sozusagen das Geschäft weiter betreiben konnten, hatten dann aber einen Wettbewerber aus Österreich, die haben sozusagen das gleiche in Österreich aufgebaut, haben sich ein bisschen besser als wir angestellt und wollten dann nach Deutschland und dann konnten wir für einen damals hinnehmbaren Betrag sozusagen das Ganze abgeben, konnten unserem damaligen Angel-Investor einen kleinen Teil seines Investments zurückgeben und dachten dann, okay, wir nehmen das Learning und starten was Neues. Und daraus ist
dann, da habt ihr das aber auch so innerlich einfach abgeschrieben.
Richtig, genau. Wir haben ja dann auch am Ende realisiert, okay, woran hat es gescheitert, dass wir kein Funding bekommen haben, weil wir nicht wussten, was sind unsere Customer Acquisition Costs. Wir wussten nicht, was sind eigentlich die Unit Economics, also welcher Deckungs Beitrag entsteht eigentlich, wenn ich einen Erstkunden akquiriere und wie entwickelt sich dieser Deckungsbeitrag über die Customer Journey? Mhm. Und da haben wir natürlich dann die Schwächen von dem Geschäftsmodell, was wir damals konzipiert haben, erkannt.
Und okay, weil ihr das dann genommen habt und da drüber gelegt habt und dann gemerkt habt, so stark kann das gar nicht sein, das Geschäftsmodell.
Richtig, genau. Und haben dann angefangen, uns zu überlegen, was sind denn Geschäftsmodelle, die besser funktionieren können. Und damals kam schon ein gewisser Trend auf, was Infoprodukte angeht. Also mit Kurse gab es da früher auch schon, aber da hat, sage ich mal, so die erste Mainstream-Welle angefangen.
Das war dann hier Julian Ziedlow da, aber jetzt mit 10 Wochen Abnehmprogramm.
Deadlift die Soße, den Body Change. Und wir hatten glücklicherweise durch das erste Unternehmen den Patrick Heitzmann kennengelernt, weil der hat uns sehr unterstützt in der Akquise der ganzen Fitnessstudios. Der ist ja heute bekannt als Autor und Coach für Ernährung und Gesundheit. Damals war er das auch schon, aber sehr, sehr fokussiert auf die Offline-Welt. Also immer wieder neue Bücher rausbringen, dann Bühnenshows machen. Hatte damals auch eine Bühnenshow, die ausgestrahlt wurde bei RTL, also war schon bekannt. Hatte aber die Historie einfach im Fitnessstudio-Segment, weil er hat viele Trainerausbildungen gemacht und einfach sehr gut vernetzt und hat uns damals mehr oder weniger sein Adressbuch geöffnet, was in der Akquise der Gyms sehr hilfreich war. Und dann haben wir uns mit Online-Kursen beschäftigt. Dachten, ja, wir kennen doch hier den Patrick. Der Patrick, der hat doch hier coole Bücher geschrieben. Keine gute Online-Präsenz. Hat eine Facebook-Seite, auch schon Traktion, aber hat es nicht monetarisiert. Und dann haben wir uns mit Patrick zusammengesetzt und haben uns gesagt, hey, lass uns doch mal testen, ob das nicht vielleicht ein spannendes Online-Business ist. Und daraus ist dann auch die leichter, als du denkst, Plattform entstanden. Und daraus dann wiederum Vita Moment.
Aber bis zu diesem Zeitpunkt wart ihr da schon sehr Online-Marketing-affin, weil ihr habt ja diesen Vertrieb vorher von der App ja gar nicht sehr stark marketingtechnisch gepusht, so musste er diese Offline-Wede.
Wir haben natürlich diese Phase, wo wir ein Series A-Funding einsammeln wollten, die hat sich so über ein halbes Jahr gezogen. Da haben wir natürlich Signale bekommen, hey, was sind eure Customer Acquisition Costs? Wie wollt ihr überhaupt an Endkunden rankommen? Und dann war am Anfang die Antwort, ja, wir machen weiter PR und hoffen, dass ein paar Zeitungen über uns berichten.
Hoffnungsmarketing.
Richtig, genau. Hoffnungs- oder Wartemarketing. Und dann auch das freundliche Feedback bekommen, ja Leute, das funktioniert hier nicht. Beschäftigt euch doch mal mit Facebook-Ads, mit Google-Ads. Mhm. Und parallel lief ja auch das Studium weiter. Also das Studium haben wir dann weitergemacht. Das war auch...
Hattest du da überhaupt noch Bock drauf dann?
Ja, das war an sich von der Uni sehr korrekt, weil da war ja eine duale Hochschule. Das heißt, du brauchst ein Partnerunternehmen und die haben dann sozusagen unser neu gegründetes Unternehmen als Partnerunternehmen akzeptiert. Wir konnten dann in den anderen Unternehmen raus und haben dann, sage ich mal, mit so Minimalprinzip das schon ganz gut doch durchgezogen. Aber gegen Ende hatte ich auch den Schwerpunkt Digital Marketing und da gab es dann auch erste Grundimpulse. Das war dann eher so Wissen von vor 10, 15 Jahren. Mhm. Aber du hast grundlegend einfach ein bisschen dich mit Media Buying beschäftigt und dann haben wir auch mit unserer damaligen Unternehmung das Ganze ausgetestet, hatten ein Gefühl, was sind Klickpreise, was ist ein Conversion Funnel und das dann aber auch angewendet, weil wir gemerkt haben, okay, Moment mal, wenn wir hier, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Klickkosten damals waren, aber wenn wir jetzt gefühlt 30 Cent für einen Klick zahlen und irgendwie eine Conversion Rate von, 20-25% bräuchten für einen Kauf, um First Order profitabel zu sein, das wird nicht funktionieren, wenn wir gucken, welche Hebel wir haben. Wir können die Klickkosten vielleicht ein bisschen reduzieren, indem die Anzeigen relevanter werden. Wir können den Funnel reduzieren, aber wir werden es nicht hinkriegen, bei so einem Angebot auf Conversion Rates weit über 25% zu kommen. Und dann haben wir geguckt, okay, was bräuchte es eigentlich an Customer Acquisition Cost, um profitabel wachsen zu können? Und dann sind wir, wie gesagt, auf die Online-Kurse gekommen.
Ja, okay.
Der Spannende ist halt bei den Online-Kursen, du hast
Skalieren.
Umsatz ist Deckungsbeitrag und kannst dann darüber sehr gut organisch wachsen, weil wir gerade keine Lust mehr hatten, in der neuen Unternehmung wieder gefühlt 50-60% der Zeit mit Investorengesprächen reinstecken zu müssen, um irgendwie eine Existenzberechtigung fürs Unternehmen zu haben.
Ja, verstehe. Ja. Lass euch da wieder auseinandernehmen. Und ja. Sehr spannend erstmal bis dahin, so das, kurze Frage, so bis dahin, weil ihr seid ja, das hat ja alles mit Gesundheit zu tun, war das schon früh so ein wichtiger Wert, wo du gesagt hast, oder hat es das einfach wirklich, sagst du, so organisch ergeben, weil du da Bock drauf hattest, also.
Also, ich habe eigentlich schon immer viel Sport gemacht und das, ich überlege jetzt gerade, war das Motiv, als Jugendlicher Sport zu machen, wegen Gesundheit wahrscheinlich auch, also einfach gesund vital zu sein, natürlich auch Muskeln aufzubauen, aber es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir egal.
Ja.
Wo es dann anfing, sich zumindest mit auch mentaler Gesundheit zu beschäftigen, als ich das duale Studium angefangen habe, habe ich schon gemerkt, in der Betriebsorganisation, wo ich da reingekommen bin, ist eine sehr, sehr schlechte Stimmung. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das irgendwie die Schuld dem oder dem geben kann. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich in dem Umfeld bin, dann zieht einen das schon ein bisschen runter. Es ist nicht mehr so ein positiver Grundvibe, den ich vorher so mit meinen Freunden in der Schule kannte, sondern es ist alles sehr negativ. Und da habe ich für mich dann gesagt, weil das war ja auch ein großer Reality-Check oder ein Frustrationsmoment, ich habe keine Lust, mich in Umfeldern zu umgeben, die permanent nur negativ sind. Was, finde ich, auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Damit du ja einfach ein positives Umfeld hast. Ich vergleiche das immer wie so ein, wie so eine vitale Wiese, so ein Nährboden, wo du das Gefühl hast, du kommst, bekommst Energie raus, bekommst positive Impulse und musst dich nicht permanent immer nur abkapseln und sagen, ja, habe ich nicht gehört, lasse ich mich jetzt nicht von negativ triggern. Und das war schon ein großes Motiv, natürlich auch ein eigenes Unternehmen zu starten, neben der wirtschaftlichen Komponente Fortschritte zu machen, auch jetzt die nächsten Jahre in einem Umfeld zu verbringen, was einen bestärkt und nicht schwächt.
Ja, stimmt. Ja. Ja, manchmal bekommt man das dann auch mit, deshalb fragt ihr einfach mal, ne, weil
Ja.
diese Themen ja dann auch die Power in die eigene Hand heben,
Ja.
weil wenn ich das eigene Umfeld schaffe, dann kann ich es ja so gestalten, wie es für mich passend ist. Oftmals gibt es das nicht. Mit was für einer Crew seid ihr denn dann so mit Patrick zusammengekommen und wie kam dann so dieser Schritt zu Vita Moment und wie wart ihr da aufgestellt zu dem Zeitpunkt?
Also, wir haben damals, also mein damaliger Mitgründer bei Gym Entry, das war sozusagen das erste Unternehmen während des Studiums, der war ganz am Anfang auch noch mit dabei, aber hat sich dann so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Er war dann so 3, 4 Monate am Anfang mit dabei und hat im Aufbau der Leichtathletik-Plattform unterstützt. Und dann kam noch mein guter alter Schulfreund Jussi und auch jetziger Mitgründer und Geschäftsführerkollege dazu, der war bei Gym Entry sehr stark schon im Vertrieb mit eingebunden und hat mit unterstützt. Und damals war einmal der Deal, hey, du bist jetzt hier bei Gym Entry ein bisschen später gestartet, aber wenn danach das nächste Unternehmen kommt oder die nächste Opportunity, bist du voll dabei. Wir kennen uns seit der, ich glaube, 8. oder 7. Klasse sind wir Best Friends und daher war das vollkommen klar. Das heißt, er war mit dabei und dann natürlich Patrick. Die Rollenverteilung war aber voll klar. Patrick hat auch damals schon nicht in Hamburg gewohnt, sondern in Freiburg, sich viel um die Familie gekümmert und war halt einfach irgendwie 20 Jahre älter und hat gesagt, okay, ich geb den Namen, ich gebe die Inhalte, stehe auch vor der Kamera, aber mit dem ganzen Thema Aufbau Betriebsorganisation, Aufbau von einem Team habe ich mehr oder weniger nichts zu tun, beziehungsweise ist es auch nicht meine Kernkompetenz. Und das war für uns eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage, weil wir wussten, hey, wir haben Patrick im Hintergrund. Patrick bringt gerade zu Beginn signifikante Reichweite und auch Vertrauen mit. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig, wenn du Kunden gewinnen möchtest und natürlich auch die inhaltlichen Konzepte. Und wir haben dann versucht, das Beste draus zu machen. Ja? Und damit sind wir losgestartet. Also am Anfang waren es dann so gesehen Jussi, Patrick und ich. Und dann haben wir relativ schnell noch von weiteren aus dem Freundeskreis Unterstützung bekommen, wie das dann so ist. Ein guter Freund aus der Schule hat gerade, ja, ist am Ende seines BWL-Studiums, dachte, ich brauche einen Praktikumsplatz, wo kann ich ein spannendes Praktikum machen? Dann hat man gesagt, hier uns.
Ja.
Dann war der auch dabei, das war der gute Lars, wo wir natürlich immer noch gut befreundet sind. Dann kam auch meine heutige Frau Philippa relativ früh mit ins Team und hat mit unterstützt. Und so ist das peu à peu gewachsen. Also wir sind, glaube ich, im ersten Jahr mit dann 3, 4 Personen gestartet, waren am Ende des Jahres.
Wann war das erste Jahr? Wann war das so?
Das erste Jahr war Ende 2016 und dann 2017 ging es so richtig los. Und dann Ende 2017, wo wir dann auch schon Vita Moment gelauncht haben, waren wir wahrscheinlich ein Team so von 8 bis 10 Leuten. Ich weiß nicht mal ganz genau, aber so ungefähr 8 bis 10 Leuten. Wo auch ein großer Teil, ich glaube, bis auf eine Person immer noch bei uns ist. Ja, von der Crew.
Das ist ne, schon mal ganz gut, wenn man mit der ersten Crew noch
Ja.
weiter marschiert, ne? Weil häufig kommt ja dann so ein Durchwechseln an
Klar.
einer bestimmten Stelle einmal durch, aber wenn der Kern noch dabei ist. Wie hat sich das denn jetzt dann so weiterentwickelt und wie hat sich so deine Rolle als Geschäftsführer, Gründer, Unternehmer, wie hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt? Weil am Anfang sitzt du ja hauptsächlich, da machst du irgendwie alles, probierst ja mit, da irgendwo überall mit dabei zu sein. Hast auch gewisse inhaltliche Schwerpunkte, wie, was waren denn da so die Steps und wie hat sich die Organisation verändert?
Ja, ich glaube, das ist super schwierig, jetzt in einem Satz zusammenzufassen, weil da ist natürlich jetzt in den letzten 9 Jahren sind da ganz, ganz viele Rollen entstanden, die immer wieder gewechselt wurden. Offiziell warst du immer Geschäftsführer, aber inoffiziell hast du natürlich immer eine ganz andere Rolle. Ich würde sagen, ich bin ein sehr pragmatischer Typ und mir ist einfach wichtig, dass das Unternehmen läuft und dass wir Erfolg haben. Und meine Grundeinstellung ist immer, whatever it takes. Also wenn gerade gebraucht wird, dass ich, keine Ahnung, im Büro die Spülmaschine ausräume, dann räume ich die Spülmaschine aus. Wenn gebraucht wird, dass ich mir irgendeine fancy Marketing-Idee ausdecke, dann mache ich das. Also ich habe versucht, eigentlich immer wie wenn du eine Fußballmannschaft bist, es sind irgendwie 11 Personen auf dem Spielfeld und es gibt, glaube ich, dann möglicherweise Teammitglieder, die versuchen irgendwie den Pässen, den sie von anderen Mitspielern bekommen, aus dem Weg zu gehen. Es gibt manche, die rennen natürlich koordiniert mit den anderen zum Ball und versuchen irgendwie ein Tor zu schießen. Und so sind wir, glaube ich, alle eingestellt. Was gerade die ersten Jahre extrem hilfreich war, weil wir mit, glaube ich, einem sehr pragmatischen Ansatz und wenig Leuten ziemlich viel geschafft haben. Mhm. Irgendwann kommst du natürlich zu dem Punkt, wo du mehr Struktur brauchst, wo das halt einfach nicht mehr funktioniert, weil du nicht mit allen Teammitgliedern diese Historie hast. Die bringen auch dann einen gewissen anderen Erfahrungsschatz, der auch total sinnvoll ist, aus anderen Unternehmen mit rein. Und wir waren nach 2-3 Jahren waren wir an dem Punkt, dass eigentlich alle, die bei uns gearbeitet haben, keine wirklich relevante Berufserfahrung hatten. Das heißt, sie sind irgendwie aus dem Studium, aus der Ausbildung oder vielleicht aus irgendeinem Nebenjob in einer ganz anderen Branche zu uns gekommen und alle haben es mal so mitgemacht, wie es dann bis dahin lief. Aber dann kamen auch natürlich irgendwann Personen mit rein, die relevante Vorerfahrung hatten und gesagt haben, Moment mal, warum haben wir kein Handbuch, warum gibt es hier keine Prozessabläufe? Und das war natürlich das erste Halbjahr erstmal so Sachen so, hey, stell dich nicht an, sondern
hör zu. Jetzt mal an hier. Und
genau, also auch gar nicht, war kein negativer Vibe, aber man hat halt erstmal den Sinn dahinter nicht verstanden. Mhm. Und das kam dann halt alles irgendwann peu à peu auf. Und daraus haben wir dann schon angefangen, so unterbewusst, ohne dass wir es so benannt haben, Rollen zu definieren. Ich hatte sehr, sehr lange Zeit die Rolle des generalistischen Geschäftsführers, würde ich mal sagen, wo ich natürlich auch Personalthemen habe. Ganz normale Strategiethemen, aber immer einen starken Fokus auf Marketing. Und Jussi ist eher auf die Produktseite, Produkt- und Operations-Seite gewechselt. Also gerade natürlich bei uns ist es wichtig, Produktentwicklung, Produktion, auch das ganze Thema Logistikprozesse ist sehr, sehr wichtig, dass das sauber läuft. Und das war dann eher der Part von Jussi. Und ja, so sind wir lange Zeit dann gut gelaufen.
Habt ihr denn schon so von Beginn an dann so eine klare Organigrammstruktur immer gehabt, wo ihr immer drüber geschaut habt und immer geschaut, so ist das gut verteilt oder war das gerade eher so?
Ja, so ein Organigramm hatten wir schon immer und das Organigramm, das war dann so eine Mischung aus, was wir jetzt heute kennen als Organigramm und FACE, also Functional Accountability Chart, wo wir mehr oder weniger die Person aufgeschrieben haben und so ein paar Stichworte, was macht die Person eigentlich? Also war ja irgendwie Job Results oder was sind die Rollen, die sie innehat? Ja. Das haben wir schon gemacht, aber ehrlicherweise war das eher etwas, was für uns wichtig war, was bei uns in der Schublade lag, dass wir Klarheit hatten. Wir haben das aber relativ wenig mit dem Team kommuniziert, damit die auch einen Überblick haben. Mhm. Nicht, weil wir denen irgendwas verheimlichen wollten, sondern eher, weil wir dachten, interessiert die nicht.
Relevant für die.
Also wir haben uns sehr, sehr lange einfach, glaube ich, aus reiner Intuition ganz gut weiterentwickelt, aber irgendwann braucht es halt einfach klarere Systeme.
Wann würdest du sagen, wann war denn der Punkt? Also was hast du denn so für Symptome gemerkt, wo du gesagt hast, jetzt glaubst du, dass das führungstechnisch von der strukturellen, von der strategischen Führung einfach so auf so ein neues Level gebracht werden muss?
Also ich würde sagen, von der Teamgröße, wo es wirklich spürbar wurde, war so ab 30 bis 40 Leuten ungefähr, wo man einfach nicht mehr so, da hast du nicht mit jedem, an jedem Tag mit jedem gesprochen und kriegst immer alles mit. Signale waren, wir haben schon immer Teamumfragen gemacht, wo die Stimmung wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Unternehmen immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber ein Stück weit sich verschlechtert hat. Dann kam auch
Das hat natürlich getriggert.
Das hat mich natürlich getriggert, weil ich habe gedacht, hey, wir versuchen doch hier alles zu geben und es ist nicht so, dass wir irgendwie weniger irgendwie Präsenz hatten oder weniger versucht haben, irgendwie das Ding voranzutreiben, sondern gefühlt immer eher jedes Jahr mehr als weniger. Und dann hat mich das natürlich schon getriggert und dachte, okay, das hat mich dann wieder erinnert, auch natürlich, warum ich das, ein Motiv, warum ich sozusagen ins Unternehmertum gestartet bin, immer ein positives, konstruktives Umfeld zu haben. Und da bin ich auch sehr sensibel, wenn es gewisse Signale gibt, wo das möglicherweise abdriftet, weil ich glaube, so eine Kultur muss man pflegen und hegen und darf nicht das vernachlässigen, weil dann hast du ein Momentum, was du dir sehr kraftvoll aufgebaut hast, was dann verliert und dann ist es umso schwieriger, dieses Momentum wieder hinzubekommen. Deswegen, wie du gesagt hast, hat mich getriggert. Und dann kam auch Feedback, hey, mangelnde Wertschätzung oder fehlende Absprachen, Kommunikation ist nicht sauber. Und dann stand man natürlich erstmal vor so einem unlösbaren Rätsel. Ja, was macht man denn jetzt, um mehr Wertschätzung irgendwie zu zeigen? Weil aus meiner Sicht war Wertschätzung
seit Jahren. War das, du hier arbeiten darfst?
Nein, gar nicht. Aber ich habe Wertschätzung so verstanden, wir haben einen gemeinsamen Wertekompass, den wir schätzen. Und dann habe ich auch mit Personen gesprochen, die dieses Feedback hatten. Und da ging es halt eher um Lob und Anerkennung. Das war etwas, was mir gar nicht so wichtig ist. Also ich bin gar nicht so ein Typ, der irgendwie, so, glaube ich zumindest, dass ich jetzt Lob und Anerkennung brauche, sondern ich sehe es dann eher in den Ergebnissen und ziehe mir daraus die Lob und Anerkennung. Aber auch jetzt gar nicht Leute um mich herum, die sagen, hey, das hast du jetzt toll gemacht, weil im Endeffekt ist mir wichtig, dass es dann sich irgendwie wirtschaftlich auszahlt oder dass wir sehen, dass Unternehmen wächst, dass wir Kunden akquirieren, das ist dann eher Lob und Anerkennung. Aber das ist ja auch okay, dass diese verschiedenen Perspektiven gesehen werden und dann auch natürlich organisatorisch sauber Berücksichtigung finden. Und es gab dann auch sicherlich Dinge, die einfach nicht gut gelaufen sind, wo sich im Team einfach gewisse Konflikte ergeben haben. Also dann hat es mal so mit Flurfunk angefangen oder ich habe so Sachen gehört, die waren dann vom O-Ton, ich hieße, dass das so und so ist. Also immer, also es sind diese passive Grundhaltung, ist es teilweise gekommen, dass irgendwas gehört wurde und dann wurde sozusagen seine eigene Interpretationsbrille draufgegeben und dann wurde es weitergegeben. Ja, und das waren, sage ich mal, so die Signale, die uns damals zum Nachdenken angeregt haben und gesagt, auch da wieder irgendwie Reality-Check, ja, also was haben wir jetzt hier falsch gemacht, damit es so geworden ist. Und das haben wir uns sicherlich schon ein Jahr oder anderthalb Jahre damit beschäftigt, was kann man machen, und glaube ich auch schon sinnvolle Sachen gefasst, dass wir zum Beispiel nochmal in die Unternehmenswerte wirklich tief reingegangen sind, die definiert haben, die ausgearbeitet haben und dann irgendwann euch kennengelernt und da hast du gemeinsam mit Felix die Idee dieses Culture Books auf der Bühne präsentiert. Das ist aus heutiger Sicht natürlich eine super simple Maßnahme, aber damals so für mich voll der gute Impuls zu sagen, ja, okay, hey, das ist ja voll sinnvoll, einfach nochmal diese Unternehmenswerte, wo man ja so viel reingeben kann und was so viel auch vereinfacht, Feedback zu geben und eine gemeinsame Struktur zu finden, total sinnvoll. Und ja, dann haben wir uns natürlich auch mehr mit euren Konzepten beschäftigt.
Ja, das war ja, ich glaube, 2023, ne?
Ja, müsste 2021 oder 2022?
Das kann sogar sein, 22, 23.
22, 23, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja. Irgendwas sowas in die Richtung. Ich meine, gerade was du ja gerade benannt hast, ist ein unglaublich komplexes Problem.
Ja.
Das ist ja auch für viele so, ne? Tatsächlich, da in der Organisation, dann passen die Leute nicht richtig. Und ich finde, also was ich dann immer wieder beobachte, ist, dass die halt nicht mehr direkt an diesem, ich vergleiche das mal wie ein Feuer, ja, der Gründer oder das Gründerteam, oder die ersten Leute sind wie so eine heiße Glut. Und je weiter man weggeht, so auch in der Organisation und die Leute, desto weniger sind die an dieser heißen Glut dran und bekommen dieses Feuer im Sinne der Werte, der Mentalität, aber auch der Lösungsgeschwindigkeit sozusagen von Anfang an mit. Und ich vergleiche das ja so ein bisschen mit nassem Holz. Man muss das entweder nah ranlegen, aber das geht halt irgendwann nicht mehr, weil nicht alle können nah beim Gründer bei einem sein. Also muss man auch dieses Feuer weiter entfachen, dass das auf die Führungskräfte und auf die Mitarbeiter und so wie die Werte zum Beispiel oder dass diese Mentalität aus einer, wir wollen ja alle positiv sein, aber viele wissen ja auch gar nicht, wie oder wie gehe ich jetzt mit einem Konflikt um oder wie löse ich das oder wenn da jetzt so stille Post so
ja.
Ist. Also jetzt hast du das da gesehen mit dem Culture Book, das ist ja auch nur eine Facette der...
Ja, ein kleiner Baustein von einem großen Gesamt.
Was begann denn da so für eine Reise, die ihr da eingeschlagen habt, kulturell?
Ja, also wir haben, also ich hab euren Vortrag gesehen mit dem Culture Book und mir ging es einfach darum, ich will dieses Culture Book haben. Dann habe ich, ich musste dann bei der Veranstaltung ein bisschen früher weg, das heißt, ich konnte dann irgendwie nicht zu eurem Stand gehen. Hab dann, glaube ich, euch eine E-Mail geschrieben, so mäßig Moinsen, habe euren Vortrag gesehen, wie kann ich an das Culture Book reinkommen? Und dann natürlich, wie es ist, Erstgespräch, Qualifizierung, kennt man natürlich alles und dann auch da gesagt, hey, ich glaube, das, was ihr gerade abfragt, ich glaube, ich bin qualifiziert, lass uns das abkürzen, ich will dieses Culture Book haben, sagt mir den Weg zum Culture Book, ich will keine, ich glaube, damals wart ihr noch eher Fokus Benefits und so weiter, ich will wirklich keine Benefits, ich kenne mich. Ich glaube, damals kannte ich mich schon ganz gut aus. Ich brauche das nicht, ich brauche das Culture Book. Das war da so ein bisschen zäh, an dieses Culture Book ranzukommen.
Es geht auch einfacher.
Genau. Und dann mit eurem, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da gesprochen habe, mit irgendeinem Kollegen aus dem Vertrieb, hat mich irgendwann an Felix weitergeleitet, weil ich glaube, er hat sich auch die Zähne an mir ausgebissen.
Ja.
Und dann hatte ich mit Felix Kontakt und er meinte dann, ja, okay, ich habe, glaube ich, deine Thematik verstanden. Wir planen da auch gerade was. Du wärst aber, glaube ich, einer mit der ersten Kunden, so wie ich das verstehe, wo es dann um das Thema ging, Führungssystem, wie du das ganze Unternehmen in bessere Produktivität bekommst. Also viele Tools, die ich, so wie ich verstanden habe, ja auch damals unter anderem bei ScaleUp kennengelernt habe, habe ich gesagt, ja, okay, das hört sich auch alles super an. Ich wollte zwar eigentlich nur das Culture Book, aber dann lass uns da den großen Rahmen machen. Klingt alles sehr, sehr sinnvoll, dass wir das jetzt gemeinsam angehen. Und ich kannte davor auch schon das Buch Scaling Up, habe es auch gelesen. Es hat aber damals noch nicht so, der Dominostein ist noch nicht gefallen, wo ich das alles miteinander verbinden konnte, warum das jetzt in unserer aktuellen Wachstumsphase genau das Richtige ist, dieses Toolset anzuwenden. Ich habe das Buch wahrscheinlich 1, 2 Jahre zu früh gelesen, wo ich dachte, ja, nice to have, aber für Unternehmen, die andere Probleme haben. Und ich habe dann nicht realisiert, ja, jetzt sind wir das Unternehmen, was diese Probleme hat. Also im Endeffekt nicht das Problem nur hat, wie können wir vom Marketing und Vertrieb wachsen, sondern irgendwann, dass die Infrastruktur, also das Netz, das Fundament, was dieses Wachstum, was den Bedarf an Kunden auch stemmen muss, dass das gestärkt werden muss.
Und was ja auch da in dem Aspekt spannend war, wir haben ja im Laufe der Zeit auch ganz viele unterschiedliche Beratungsansätze angeschaut, immer so die Best-of natürlich rausgepickt und für uns angefangen, so konsistente Bilder zu formen, weil ich hatte das Buch nämlich auch gelesen und hatte nämlich dann auch noch lange keinen Ansatz dafür. Und erst als die Organisation gewachsen ist und wir dann Kunde bei denen waren und das connected haben mit unseren Tools, dann auf Systemgesetze eben auch zu achten, Öko-Checks und so weiter einzuführen, hat so irgendwann so dieses Gesamtpuzzle irgendwann total Sinn gemacht, ne? Weil isoliert machen die manchmal auch keinen Sinn, ne? Sondern wenn man das dann so
Absolut, ja.
gesamtheitlich
Also,
betrachtet,
du
ne?
hast jetzt ja auch Systemimpact angesprochen, war natürlich für uns auch ein ganz wichtiges Tool, das zu verstehen, okay, was brauchen eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen, damit sie kraftvoll und ausgeglichen sind? Und das auch wieder in so einer Systematik runtergebrochen zu haben, ist, finde ich, immer sehr, sehr hilfreich, weil
Also unternehmerisch artgerecht, ne?
genau,
In
also
Systemen
ich
zu
finde es
denken.
immer cool, wenn man wie so eine Art Matheformel hat. Dann weiß man, woran man dran ist und man kann irgendwie diese Matheformel rausknobeln, als wenn man irgendwie etwas weniger Abstraktes hat oder was eher auf dann emotionalen Gegebenheiten beruht. Das tut es natürlich auch, aber du hast da eine Logik, einen Prozess ja
Einen
dahinter.
pragmatischen Ansatz.
Richtig, genau. Und dann auch, also dann habe ich auch verstanden, dann habe ich es viel, viel besser verstanden, das Feedback damals, was wir teilweise bekommen haben. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Es lag natürlich daran, dass die Systemgesetzebene nicht sauber war. Und wir da auf gewisse Dinge keinen Wert gelegt haben. Und das haben wir natürlich dann versucht, beharrlich zu korrigieren.
Das ist, glaube ich, der große Change, den wir dann in der eigenen Unternehmensentwicklung ja auch erlebt haben, dass man Tools, was das Thema Unternehmensabläufe, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, das sind ja ganz viele Dinge, die auf Sachebene am Laufen sind. Das bedeutet ein gutes Unternehmenshandbuch, eine Prozessbeschreibung, ein 1:1-Coaching, diese ganzen Dinge sind super hilfreich, vor allen Dingen, damit sich gar keine Konflikte erst entwickeln und damit der Unternehmensbetrieb richtig reibungsfrei läuft. Aber um da ein viel tiefer liegendes und besseres Verständnis zu haben, wie diese Tools überhaupt angewendet werden, braucht man einfach diesen Blick für die Grundbedürfnisse, für die Systemgesetzebene und zu verstehen, okay, wenn ich das Tool jetzt so anwende und das produziert sogar Ausschluss oder keine Anerkennung oder es geht dann irgendwie unfair zu, dann bringt mir die Anwendung des Tools so auch nicht richtig was, sondern ich muss diesen Aspekt im Hinterkopf haben, stärkt das diese Grundbedürfnisse dieser Menschen oder verletzt es die und was kann ich denn tun? Wie kann ich das Tool denn so konfigurieren für mein Unternehmen und anpassen, dass es die Grundbedürfnisse stärkt und nicht nur verletzt, ne? Also
Ja, absolut.
so mit diesem besonderen Blick da drauf, ne? Ja.
Also System ist, finde ich, so ein ganz wichtiges Stichwort. Ich denke sehr stark immer an diesem Modell des Betriebssystems. Also ich denke, wir brauchen als Unternehmen eine Software und diese Software hat halt verschiedene Features und diese Features muss man kontinuierlich weiterentwickeln. Und das führt dazu, dass dein Unternehmen wie so ein geschmeidiges Uhrwerk läuft.
Ja.
Also der Taktgeber. Und da sind für uns Systemgesetze, das Konzept für Systemempowering, also alles, was dazugehört, natürlich erstmal zu verstehen, okay, was muss gewahrt werden, damit zwischenmenschliche Beziehungen sauber sind, also Stichwort Systemgesetze, aber auch die darunterliegenden Tools, also den Powercode, Prozess, ein System, ja, was du haben kannst, um Konflikte aufzulösen, die mal entstanden sind, weil möglicherweise Systemgesetze nicht eingehalten wurden. Oder auch, was wir sehr, sehr intensiv nutzen, ist der Öko-Check. Weil bei schnell wachsenden Unternehmen es natürlich permanent Veränderungen gibt und die auch notwendig sind, damit du weiteres Wachstum generieren kannst. Und diesen Veränderungsprozess sauber und sinnvoll immer wiederkehren gleich zu managen, da ist der Öko-Check, finde ich, sehr, sehr wertvoll.
Ich bin auch der Meinung, dass wenn man ein gutes Produkt hat, was der Markt wirklich braucht und man wirklich gute Leute mit an Bord hat, die das Ganze auch mit nach vorne pushen können, dass das Einzige, meiner Ansicht nach, was das wirklich verhindert, ist, dass man das Kulturelle nicht gemanagt bekommt. Dass zum Beispiel die besten Leute irgendwann so abgenervt sind oder dass man mit denen in Konflikten, oder wir haben auch ganz viele Unternehmer gesehen, die sich mit ihren Geschäftspartnern dann verstritten haben. Und wenn das dann auseinandergeht, dann geht so eine Energiekomponente verloren. Also warum soll ein Unternehmen, wenn es ein geiles Produkt, einen geilen Markt hat und gute Leute mit an Bord, denn nicht zu einem richtigen Player werden im Markt? Das kann nur logischerweise sein, dass natürlich vom System her, wie führe ich die Organisation, diese sachlichen Themen, aber auch, oder vor allem meiner Ansicht nach, großen Teil an der Systemgesetzebene. Ne?
Absolut. Ich meine, wenn man sich auch in Deutschland große Unternehmen anschaut, dann sind es halt einfach Unternehmen, die kontinuierlich am Ball geblieben sind. Und damit du kontinuierlich am Ball bleibst, muss das System nachhaltig sein. Und das System ist meistens so nachhaltig, wenn die beteiligten Personen auch ein Stück weit langfristig committed dabei bleiben und auch Lust haben, das System weiterzuentwickeln.
Ja, ja. Wie hat sich das dann bei euch denn so entwickelt und verändert, seitdem ihr das da Ganze dann eingezogen habt? Also wie war denn so bei dir dann so ein Switch? Weil irgendwann hast du ja gesagt, ich habe jetzt ein paar Sachen verstanden, jetzt muss ich vielleicht mal einen großen Schritt in der Organisation machen oder mehr kleiner. Also wie war das so bei euch?
Also es war wirklich ein ganz kontinuierlicher Prozess. Es lief bei uns jetzt nicht so, dass wir bei euch einen großen Baukasten vorgesetzt bekommen haben. Wir haben erstmal alles im stillen Kämmerchen umgesetzt und dann unserem Team präsentiert und gesagt, so läuft's jetzt. Sondern wir haben schon immer versucht, alle transparent mit auf die Reise zu nehmen. Also schon immer auch dann beispielsweise über Umfrageergebnisse gesprochen. Nicht gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Feedback und ärgern uns dazu, sondern gesagt, hey, wir sehen das. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wo es liegt, haben noch keine perfekte Lösung, aber ihr könnt euch sicher sein, wir nehmen das ernst und werden eine Lösung finden. Und dadurch war, glaube ich, dem Team größtenteils schon immer klar, dass Veränderungen dazugehörten, dass auch immer wieder neue Organisationsstrukturen oder Impulse wir reingeben, um das Unternehmen und auch natürlich das Wohlbefinden für alle zu verbessern. Das heißt, wir haben dann erstmal angefangen, das Thema Culture Book umzusetzen. Wir hatten ja schon unsere Unternehmenswerte, aber das nochmal runterzubrechen, was heißt das eigentlich in coolen und uncoolen Verhalten? Da sind natürlich dann noch viele weitere Ebenen gefolgt. Das war, sage ich mal, so der erste Schritt. Dann haben wir uns sehr, sehr intensiv mit unserem Organisationsaufbau beschäftigt. Und was mir damals extrem weitergeholfen hat, dieses Prinzip zwischen Walks und Sands. Also was ist eigentlich operative Routine auf, was sind operative Routineaufgaben und was sind strategische Initiativen? Also diesen Unterschied zu haben, auch von den Kapazitäten, wann arbeite ich in Unternehmen, also wann erhalte ich das System und wann arbeite ich am Unternehmen, also ich verbessere das System. Und da hatten wir überhaupt keine Klarheit, was ist jetzt eigentlich ein Walk, was ist Sand. Und das hat auch natürlich zu Unklarheit geführt, ja, logisch, wenn du keine Klarheit hast, dann Unklarheit. Zu nicht konsequenten Kapazitätsmanagement. Das heißt, wir haben damit erstmal angefangen, erstmal Status Quo zu analysieren, was sind Walks und was sind Sands und in welcher Rolle braucht es eigentlich welche Verteilung. Du hast natürlich Rollen, die sind eher operativer geprägt und manche sind eher strategischer geprägt. Und in dem Zuge natürlich auch die Rollen nochmal deutlich nachgeschärft, wodurch dann wir die Rollen, wie wir sie definiert haben, auch einen ganz anderen Ansatz hatten über die sogenannten OJR-Cards, also Objective by Job Results, dass man nicht einfach sagt, okay, du bist jetzt XY und das sind deine Stichpunkte, sondern ganz strukturiert auch mit einem deutlich höheren Tiefgang zu sagen, dein Objective, also dein Ziel, was sozusagen notwendig ist, damit das Gesamtunternehmen sich positiv entwickelt, ist das und das. Und damit sage ich mal auch das Rollenziel mit dem Unternehmensziel stärker zu verbinden und dadurch auch ein höheres Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, war sicherlich ein relevanter Baustein.
Ja.
Daraus ist dann auch die Idee der visualisierten Prozess-Cards entstanden, was wir auch ja dann bei euch gesehen haben und Impulse aufgenommen haben, zu sagen, okay, jetzt wo wir alle Rollen definiert haben, die dann in der Function in der Accountability Chart aufgehen, ja. Dann zu sagen, wir visualisieren das nochmal in der Prozessstand-Karte, dass man einfach das Gefühl hat, okay, hey, ich habe jetzt diesen Teilaspekt der Gesamtverantwortung und mein Kollege oder meine Kollegin hat den Aspekt, aber alles in allem ergibt es dann halt dieses Bild, dieses Schweizer Uhrwerks, dass es halt sehr sinnvoll zusammen harmonisch abläuft und wir halt tatsächlich Mehrwert beim Kunden schaffen.
Ja, ja. Ja, das ist eine unglaubliche Klarheit, die ihr angefangen habt, da reinzubringen. Ja. Also für all diejenigen, die jetzt schon uns seit Kürze erst kennen, wir haben die Begriffe mittlerweile auch eingedeutscht und angepasst für den Mittelstand. Ne? Also OJR-Cards sind Rollenkarten und die Functional Accountability Charts sind Funktionsverantwortlichkeitstabellen, ein Standardwerkzeug, um herauszufinden, welche Funktionen gibt es in der Organisation und was haben diese Organisationen für Aufgaben und für Ziele und wie werden diese natürlich auch erledigt und auch gemessen, damit man da hinkommt. Und das ist ja normalerweise, so hatten wir das ja auch, das ist ein total fragmentiertes Bild, bevor man das einmal so hinbekommt.
Ja.
Hier, da und die machen das und hier und das ist so ungefähr, aber das ist so eine unklare
Macht. Ja, und wenn du es dann mal fertig hast oder wenn du sagst, 80% steht, dann denkst du dir, ja, okay, ist ja total simpel, es macht total Sinn. Ja,
macht aber nur Sinn.
Aber da hinzukommen, das dauert und da sind viele Gespräche notwendig, da ist viel auch wieder komplett über Bord werfen. Das war doch nicht der richtige Ansatz. Aber irgendwann hat man dann halt dieses stimmige Bauchgefühl und hat natürlich auch positive Referenzerlebnisse, die man dann im Praxisalltag sammelt, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt ist das Team besser aufgestellt.
Ich hatte ja das Buch ja auch weiterempfohlen. Ich lese ja gerade dieses Buch von Charlie Munger, dem Geschäftspartner von Warren Buffett. Und er sagte da drin in seinem Buch, und das fand ich eine total interessante Metapher auch für das, was das Unternehmertum angeht, es gibt so 80, 90 Modelle, die muss man absolut verstehen. Also von ganz einfacher Arithmetik, Mathematik, Geometrie, aber auch bis in seinen Bereichen, wie so Themen, über die wir sprechen. Also 80, 90 Modelle machen im Prinzip so 80, 90 Prozent der Arbeit, was den Erfolg angeht. Also, und das sind so grundlegendes Handwerkzeug, wo ich immer wieder denke, das bringt dir ja irgendwie keiner bei. Also ich meine, schon seltsam, ne? Man lernt alles Mögliche in der Schule gebündelt, aber eigentlich nicht das Unternehmertum, was gebraucht wird, um Unternehmen zu betreiben.
Das lernst du auch nicht im BWL-Studium. Also,
es gibt, aber es ist verrückt.
Ja.
Dass es eigentlich keine gute, fundamentale Ausbildung darin gibt, die so einen einheitlichen Standard in Deutschland oder auf der Welt darstellt, sondern man muss sich das immer so zusammensuchen, hier und da.
Ja, aber glücklicherweise gibt es sie doch jetzt.
Ja, glücklicherweise schaffen wir sie jetzt immer mehr, ne?
Ja, ja,
sehr gut. Cool, was hat es dann so für einen Impact gehabt auf der Unternehmerseite? Also wie konntet ihr denn weiter wachsen? Wie hat das da reingewirkt in euer Wachstum hinein?
Also wir haben dann, würde ich mal, schon relativ kurz, nachdem wir erste Impulse umgesetzt haben, einfach gemerkt, dass es waren wirklich ganz, ganz leichte Signale, dass die Stimmung ein bisschen abschmiert, dass die dann sehr schnell verblasst sind und wir auch, würde ich mal sagen, als Team dadurch deutlich, deutlich stärker zusammengewachsen sind. Und auch alle Personen, die neu ins Unternehmen reinkamen, mit einer viel, viel klareren Grundhaltung, weil wir sie auch viel, viel besser geprüft haben, reinkamen und dann natürlich auch schnell an die Produktivität gekommen sind. Und dann sind tatsächlich ein paar Dinge parallel passiert, die das Ganze gehebelt haben. Also wir haben zeitgleich uns sehr, sehr intensiv mit Notion auseinandergesetzt. Notion, totaler Fan von mittlerweile, ist ein sogenannter All-in-One-Workspace-Software-Solution, also wo du ganz, ganz viel, was in deinem Unternehmen stattfindet, abbilden kannst. Unternehmensdokumentation, Aufgabenmanagement, Meeting-Protokolle, Prozessdokumentation, also wir versuchen...
Mit KI gekoppelt.
Mit KI gekoppelt, also das war, sage ich mal, wie so ein positiv gesehen, so ein Brandbeschleuniger, diese ganzen Tools, die wir dann unter anderem ja bei euch kennengelernt haben, auszurollen. Und dadurch haben wir ja auch angefangen, viel, viel stärker in Zahlen zu denken, weil jede Rolle, wie du sie ja auch in den Rollen definierst, ja eine Fortschritts- und Ergebnis-KPI hat. Das ist auch erstmal ein total wichtiges... eine total wichtige Übung, sich nicht irgendwie 10 fancy KPIs auszudenken, sondern mal das auf das Wesentliche zu beschränken, zu sagen, okay, wenn ich nur auf 2 KPIs, vielleicht 3 KPIs schaue, was muss ich irgendwie am Ende des Tages erledigt haben, also welchen Fortschritt muss ich erzielt haben, was quantitativ sauber nachvollziehbar messbar ist, um welches quantitativ messbares Ergebnis zu bekommen, hat dazu geführt, dass wir mehr Dinge von dem gemacht haben, was tatsächlich auch Wert stiftet. Und viele Dinge, wo wir gemerkt haben, ist keine Messbarkeit, vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, vielleicht stiftet es gar keinen positiven Wert für unsere Kundenerfahrung. Also wir haben viel auch aussortiert und Dinge dann nicht mehr gemacht und eher uns auf das wirklich effektiv konzentriert. Und dadurch sind natürlich andere Herausforderungen entstanden. Wenn du mehr auf KPIs achtest, musst du dir die Frage stellen, wie erhebst du eigentlich diese KPIs? Sind sie zentral, dezentral erhoben? Bastelt jeder irgendwie sein eigenes Google-Sheet zusammen, wo einfach super viele Fehler entstehen und natürlich man gefühlt 90% der Zeit in die Erhebung steckt und sich dann ganz erschöpft am Ende des Tages, wenn man alle Daten erhoben hat, gar keine Zeit mehr hat, sich mit den Daten auseinanderzusetzen.
Und wenn man das schon wieder die nächste Erhebung machen muss.
Genau, und dann haben wir uns da sehr stark mit auseinandergesetzt. Wie machen das auch große Unternehmen und wie können wir davon lernen? Wir haben uns zum Beispiel damals geglückt, dass uns unsere Account-Managerin von Shopify mal so ein bisschen Einblick gewährt hat, wie die das machen, weil Shopify halt wirklich ein sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen ist mit einer sehr, sehr krassen Wachstumshistorie. Und da Impulse wahrgenommen und dann hatten wir glücklicherweise den Sven, unseren heutigen CFO, der bei uns im Team reingekommen ist, der dann mal so eine richtige Struktur in das ganze Thema Daten, Controlling, Aufbau Data Warehouse reingebracht hat. Und das hat dann im Endeffekt in Kombination mit eurem Toolset, in Kombination mit Notion und dann in Kombination mit diesem sehr datenbasierten Management und auch datenbasierten Management für jede Rolle. Es ist nicht so, dass wir uns die Daten anschauen und sagen, mach jetzt das, sondern jeder in seiner Rolle hat einfach super starke Transparenz auf seine Wertschöpfung im Unternehmen und kann sich dadurch natürlich die richtigen Entwicklungsimpulse auch selber stellen und auf der Basis Wachstum schaffen.
Ja. Ihr seid ja auch ein richtiger Vorreiter. Wir waren ja dann auch total so überrascht, als wir euch dann diese Tools gegeben haben. Und dann bist du da irgendwie 2 Monate später so um die Ecke gekommen und hast gesagt, guck mal, ich habe das Unternehmenshandbuch jetzt mit Notion und den Rollen und den Aufgaben und dem Wiki und der Struktur so konfiguriert. Also da habe ich selbst so als Dienstleister gedacht, was?
Ja,
das war so ein ganz neues Level. Mit jetzt. Notion und der Datenbank und dieser Single Source of Truth denke, die ihr da einfach nochmal komplett auf ein neues Level gehoben habt. Ne?
Ja, also da muss ich den Lob auf jeden Fall an den Dorian bei uns im Team weitergeben. Der hat da den Impuls mit reingebracht. Ich hatte, sage ich mal, eher noch kein stimmiges Bauchgefühl gehabt, dass es noch nicht perfekt ist. Und Dorian, unser CTO, ist da, hat so einen sehr perfektionistischen Ansatz und kann sich da nicht damit abfinden, wenn Dinge nicht richtig laufen oder einfach noch nicht stimmig sind. Und dann haben wir uns sehr fundamental einfach mit Notion auseinandergesetzt, haben einfach mal die Tutorials angeschaut, haben uns das Vision Statement von den Gründern durchgelesen, was wollen die eigentlich? Und dann das Tool viel, viel besser verstanden und dann auch erst verstanden, dass ja Notion nichts anderes ist als Datenbankmanagement.
Ja.
Und vorher haben wir halt irgendwie, ist jetzt sehr technisch, irgendwelche Seiten ineinander geklatscht, aber wir hatten halt keine dedizierte Datenbankstruktur in Notion.
Ja, das ist sehr spannend, weil wir ich meine, unser Auftrag als Top-Arbeitgeberberatung ist das dann ja auch solche Ansätze. Wir lernen ja auch immer super viel durch die Kunden dann, weil wir sehen Dinge, die gut funktionieren, nicht gut funktionieren. Das ist auch auf jeden Fall ein richtiges Best Practice, was gut funktioniert hat. Da haben wir uns dann natürlich sofort ans Werk gemacht und angefangen, da das Ganze nachzubauen. Das ist auch mittlerweile jetzt circa ein Jahr her, dass wir da auch intensiv dran gearbeitet haben und haben jetzt auch den ersten Rollout mit so einer Beta, Notion Beta Class für die ersten Kunden gemacht, die dann natürlich auch an die gleichen Limits geraten sind. Ne? Also ich finde, das ist immer besonders gut, wenn man solche Sachen dann auch sharen kann, weil im Endeffekt hebt das Gesamtniveau für den Markt dann an, weil wenn viele Arbeitgeber diese Klarheit bei sich reinbekommen und ich sehe das dann immer, ich meine, es gibt so viele krasse Unternehmen da draußen mit so vielen heftigen Leuten, die so krasse Arbeit leisten, aber deren Auftrag ist es ja dann nicht irgendwo das hinzubringen. Die machen das dann für sich, damit die Arbeit besser läuft, aber das wird leider niemals in die breite Masse vielleicht irgendwo hinkommen. Ne? Sowieso nicht in die breite Masse, weil sowieso nicht jeder auf dem Level ist, da so reinzugehen. Ne?
Ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn du einfach einen super vollen Tag hast.
Ja.
sich dann abends die Zeit zu nehmen und wirklich mit so knobeligen Kleinkram auseinanderzusetzen. Also wie konfiguriere ich jetzt so Notion, dass es wirklich in meiner Betriebsorganisation passt? Und selbst wenn du es dann perfekt für dich konfiguriert hast, das gesamte Team auf ein Level zu bringen, dass sie auch grundlegend das Tool verstehen, das ist, glaube ich, dann die große Herausforderung. Also nicht, dass du dich immer selbst abfeierst, weil du denkst, du hast super gut aufgesetzt und es ist in der Theorie alles perfekt. Es kommt aber nicht beim Team an, weil sich keiner dem Tool annimmt und es dann nicht nutzt. Und ja, das war natürlich bei uns auch eine gewisse Durststrecke.
Was macht ihr da? Also wie bringt ihr so Sachen wie jetzt Notion ist ein gutes Beispiel zu den Teams, weil viele Unternehmer haben nämlich genau diese Herausforderung, dass sie sagen, boah, ich verstehe das jetzt hier, aber meine Teams nicht.
Ja. Also eine Sache, die erstmal ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, zu kommunizieren und zu sagen, okay, warum machen wir diesen Wechsel? Und wir machen diesen Wechsel nicht aus dem Selbstzweck, sondern heraus, weil es zwingend notwendig ist, damit die Situation sich für uns alle verbessert. Also wir haben erstmal gesagt, okay, wo stehen wir heute? Was sind, sage ich mal, die Wachstumsbarrieren, die wir heute haben? Haben uns einfach mal so theoretische Modelle von Kommunikationsnetzwerken angeschaut. Mhm. Also wenn wir jetzt zu zweit im Raum setzen, ist ein Kommunikationsnetzwerk ganz einfach. Wir haben Randolph und wir haben Robert.
1:1.
Aber wenn 4 Personen im Raum sind, dann kann das Netzwerk sich schon vervierfachen. Also du hast sozusagen exponentielles Wachstum. Wenn du dann 8 Personen bist, 16 und so weiter. Und das war eigentlich ganz gut zu zeigen, okay, wo kommen wir her? Kleines Team, jetzt ein bisschen größeres Team. Und welche Komplexität dann entsteht. Also wenn du, weiß ich, glaube ich, 40 Leute hast, hast du schon weit über 1000 potenzielle Kommunikationsstränge, wo halt sehr, sehr viel Information verloren gehen kann. Es können aber auch nicht korrekte Informationen mit dazukommen. Und das mal als Ansatz zu nehmen, zu sagen, wie lösen wir dieses Thema? Das Thema lösen wir, indem wir einen gemeinsamen Ort haben, wo alles abgelegt ist und nicht jedes Team hat seine eigene Struktur. Das eine Team hat vielleicht gar keine Dokumentation geschaffen, das andere Team legt irgendwelche Google Docs ab, dann gibt es ein anderes Team, die vielleicht schon Notion nutzen, wiederum ein anderes Team hat irgendwelche markierten Slack-Chats, ja, wo irgendwas mal festgehalten ist. Und einfach da alle mit ins Boot zu uns zu sagen, hey Leute, wenn ihr eine andere Idee habt, äußert sie gerne, aber unsere logische Konsequenz ist jetzt, auch wenn es jetzt wirklich vielleicht ein nerviges Thema ist, wir müssen alles konsolidieren, weil sonst kommen wir als Gesamtteam nicht weiter. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ebenen, wo wir auch tief reingegangen sind, versucht haben, diese Beweggründe einfach erstmal darzulegen, damit man es auf Sachebene nachvollziehen kann. Das ist natürlich auch wichtig, dass man es emotional richtig rüberbringt. Was ist der Mehrwert für dich als Teammitglied? Was ist der Mehrwert fürs Unternehmen? Was ist auch Mehrwert für unsere Kundinnen? Und dann ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass alle vom Grundsetting einfach sich emotional und sachlich abgeholt fühlen. Und dann musst du alle, glaube ich, von Anfang an schulen, so wie du es jetzt ja auch gesagt hast, dass ihr für eure Kundenbasis dann eine Notion-Schulung macht. Wir haben das gemacht, indem wir es erstmal natürlich erklärt haben. Wir haben aber auch ehrlicherweise einfach auf die Kurse von Notion verwiesen, weil die schon echt gut sind. Zu sagen, hey, das One-on-One von Notion bitte einmal alle anschauen. Und dann haben wir einen relativ kahlen Cut gemacht. Wir haben quasi die anderen Systeme abgeschaltet und gesagt, okay, Leute, jetzt ist der Stichtag, wir haben uns alle vorbereitet, ab jetzt fangen wir an, mit Notion zu arbeiten und dann aber auch viele Kapazitäten einfach freigehalten, um diesen Veränderungsprozess mit zu begleiten. Dann liefen natürlich gewisse Dinge nicht, es wurden gewisse Dinge nicht gefunden, aber dann halt permanent das Team unterstützen, um da halt reinzufinden und sich halt einfach auch auf diese Durststrecke, vorzubereiten. Das lief dann sicherlich so 3 Monate, wo dann manche Asana hinterher getrauert haben, wo die vorher bei Asana waren und andere hatten irgendwelche anderen Tools zu Doist oder hatten ihren manuellen Notizzettel, ja, den sie, den sie vermisst haben.
Aber Post-its haben mit dem Bildschirm.
Ich bin mir jetzt heute relativ sicher, dass du, wenn du jetzt alle bei uns im Team befragen würdest, dass keiner mehr sagt, ja, Notion war eine blöde Idee.
Ja, ja.
Also ich glaube, der Mehrwert wurde jetzt von allen erkannt.
Wahnsinn. Ich glaube, wir können noch eine Stunde weitersprechen. Ich glaube, es gibt noch viele spannende Aspekte, die wir vielleicht mal in ein paar Monaten in einer weiteren Podcast-Folge vertiefen sollten. Das Thema KI nimmt jetzt auch richtig Fahrt.
Auf jeden Fall.
Ja, auch richtig eng im Austausch die ganze Zeit. Ich glaube, bevor man sich aber auch an diese Themen ranmacht, dass man erstmal diese Basics, die du jetzt auch gerade genannt hast, über die wir heute gesprochen haben, darauf erstmal aufbaut, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ein altbacken mittelständisches Unternehmen, die nicht mal die Grundlagen erledigt haben in der Unternehmensführung, Digitalisierung und vielleicht schon in Ansätzen der Automatisierung, anfängt im KI-Zeitalter irgendeinen großen Impact hier an dieser Stelle zu machen. Vor allen Dingen, weil KI nämlich genau das braucht. Kontext, ja, Kontext, der irgendwo einheitlich festgehalten worden ist, dokumentiert worden ist. Klare Definitionen und eigentlich gewinne ich ja Mitarbeiter dazu. Also ich habe gerade wirklich auch so das Gefühl, diese KI-Entwicklung, dass ich pro Woche gefühlt 9 Mitarbeiter dazu gewinne, der nicht auf der Payroll steht. Mhm. Weil du einfach so krasse Sachen machen kannst. Aber ich glaube, da müssen noch einige Grundlagen erstmal geschaffen werden.
Ja. Definitiv. Und das ist alles so schnelllebig und so schwierig auch abzusehen, wie die Entwicklung fortschreitet. Wir merken es bei uns, dass wir uns schwer tun, Klarheit zu schaffen, welches Modell nutzen wir eigentlich als Default-Lösung. Ist es irgendwie ChatGPT, ist es ein Gemini, ist es ein Claude? Und gefühlt vor 2 Monaten haben wir gesagt, ja, ChatGPT, das ist the hottest shit. Und heute würde ich eine andere Antwort geben, aber ich weiß, in 2 Monaten ist es möglicherweise wieder anders. Also ich glaube, da muss man einfach das Team abholen, alle irgendwie auch da wieder briefen, warum machen wir das, warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht die Erwartungshaltung zu framen, das ist jetzt hier eine Systematik, so machen wir es und so machen wir es die nächsten 2 bis 3 Jahre.
Ja.
Also man muss, glaube ich, sehr, sehr viel gerade experimentieren und darf sich auch nicht verzetteln.
Ja, durchaus. Herr Robert, vielen lieben Dank für die ehrlichen Einblicke bei euch. Es gibt noch unglaublich viel mehr Aspekte, aber ich würde sagen, für heute, das ist schon mal richtig, richtig krass. Also ihr habt ein richtiges High-Performance-Unternehmen hier an dieser Stelle, was ihr begleitet. Schaut gerne mal bei Vita Moment vorbei. Vor allen Dingen habt ihr die Zielgruppe 40 plus.
Genau, so ungefähr. Also wir sagen, unsere Zielgruppe sind so die Best-Ager.
Best-Ager.
So die Lebensphase, wo vielleicht die Kinder richtig selbstständig werden, vielleicht schon aus dem Haus sind, wo man das Gefühl hat, hey, jetzt geht es darum, sich wieder mehr um mich zu kümmern.
Ja.
Deswegen auch unser Purpose, jung bleiben beim Älterwerden, weil wir davon überzeugt sind, es ist nicht zwangsläufig der Fall, nur weil du älter wirst, die Lebensqualität nimmt ab. Du kannst auch mit höherem Alter, wenn du die richtigen Entscheidungen für deine Gesundheit triffst, und das hat nicht nur was mit Nahrungsergänzung zu tun, das sind Ergänzungen, gerade wenn du deine Ernährung richtig in den Griff bekommst, dass du deine Lebensqualität nachhaltig steigern kannst.
Ja, also ich würde sagen, viele unserer Zielgruppe, die zählen auch dazu, ohne Gesundheit ist wirklich alles nichts, kümmert euch um eure Gesundheit, deshalb Shoutout oder Empfehlung auch an Vita Moment hier, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, wenn ihr euch um diese ganzen Themen kümmert. Wir sagen erstmal danke an dieser Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen fetten Like nach oben, ja, schreibt eure Fragen in die Kommentare hinein, teilt die Folge mit jemandem, für die auch spannend sein könnte, wenn wir euch unterstützen sollen im Bereich der Unternehmensentwicklung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, dann meldet euch sehr gerne auf www.fairfamily.de. Ich denke, wir werden in einigen Monaten mal die Folge mal vielleicht nochmal vertiefen mit einigen Aspekten, auch was das Thema KI angeht, was wir natürlich auch immer mehr behandeln, gerade was das Thema Arbeitsorganisation angeht hier an dieser Stelle. Ansonsten sage ich vielen Dank, Robert, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung. Und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, euch auch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal. Und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.